Wir sehen immer mehr, dass die ganzen Google Analytics-Auswertungen anzeigen, dass immer mehr Leute wissen, dass die in Impressum gehen müssen. Also wenn man sich Daten von 2020 anschaut, da ist fast keiner aufs Impressum gegangen. Mittlerweile gehen 20-30% schon vor ihrem Kauf einmal aufs Impressum. Und das bedeutet schon hart was, wenn normale D2C-Customer aufs Impressum gehen müssen.
Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Willkommen zu Next Level Time for Learning, den ersten Teil heute mit meinem phänomenalen Gast Anas von Labrigat Design. Er ist ein Crow-Experte und wird uns im ersten Teil sowie auch im zweiten Teil darüber aufzeigen, wie ihr Shops optimiert, wie ihr im Endeffekt auch mit Common Sense daran geht. Im ersten Teil sprechen wir über die Vertrauenskrise im E-Commerce, die Marktübersättigung und was ist der Unterschied zwischen kalten Usern und warmen Usern und wie wärmt man die auf? Und wie schafft man es im Endeffekt mit Five Reasons Why-Seiten im Endeffekt Freelancer zu bauen, die dazu führen, dass die kalte Audiences besser konvertieren können in eurem Shop? Ich muss sagen, da gibt es noch viele weitere Themen. Es war ein grandioser Podcast, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hört euch den ersten Teil jetzt an und in 2 Wochen gibt es dann den zweiten Teil. Hallo Anas, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor.
Hi, servus David. Ich bin Anas, seit 7 Jahren User Experience Experte. Ich beschäftige mich mit keinem anderen Thema, außer mit dem Thema, wie Menschen sich im E-Commerce oder besser gesagt im Web verhalten und wie man dieses Verhalten steuern kann oder dementsprechend optimieren kann, damit man A, eine bessere Conversion Rate hat und B, einen höheren AOV.
Okay, und wie kam es dazu? Wie ist denn so dein Werdegang?
Mein Werdegang ist eigentlich relativ interessant. Ich würde aber lieber unser Werdegang sagen, weil ich habe auch einen Co-Founder, nämlich der David. Und mein Werdegang hat angefangen, dass ich mich für Design schon immer interessiert habe. Und ich mich schon immer dafür interessiert habe, wie Menschen Entscheidungen treffen. Also ich habe schon als Jugendlicher mich dafür interessiert, okay, wie kriegt man jemanden dazu? Ich weiß nicht, kennst du diese Psycho-Filme, diese Illusionsfilme und du musst auf den Nacken tippen und dann kippt der um und was weiß ich, das war schon immer so ein bisschen, da war ich schon ein kleiner Fan davon.
Okay.
Und mit dem Thema habe ich mich beschäftigt und dann kam es auch irgendwann zu dem Thema, okay, wie kann man dann mit Menschen kommunizieren? Und die beste Kommunikation ist ja Design, wenn man nicht die Sprache an sich hat. Und dann habe ich mich mit dem Thema Design beschäftigt, habe angefangen, Plakate zu optimieren. Diese riesen Plakate, wenn man mit dem Auto vorbeifährt.
Ja, Außenwerbung.
Genau, Außenwerbung.
Echt, wie cool.
Da habe ich Bilder gemacht von diesen Wandplakaten und habe dann dem Unternehmen eine bessere Version vorgestellt. Also ich habe eine A-Variante gemacht und eine B-Variante. Und die B-Variante hat Lizenzkosten verlangt. Also ich habe Lizenzkosten für die B-Variante verlangt.
Ja.
Und die meisten Unternehmen haben es auch gekauft, weil es war super easy, denen zu erklären, dass da nicht 50 Textbausteine drauf sitzen dürfen, wenn der Nutzer mit dem Auto vorbeifährt und der eigentlich nur maximal 5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hat. Und dann habe ich den David kennengelernt. David war absoluter Genius in Online-Shops, Analytics und Daten und Co. Und aus diesen zwei Bereichen hat sich dann Labrigat entwickelt, wo wir uns einfach auf User Experience spezialisiert haben, auf AB-Testing und Optimierung.
Ja, sehr spannend. Wenn ich mal bedenke, ich weiß noch, einer meiner ersten Themen war auch Außenwerbung. Wir haben für Lexus eine Image-Kampagne gemacht und dann durften wir uns noch so vor so einem Außenwerbung unter so einer Unterführung hinstellen und Fragebögen ausfüllen, damit wir noch irgendwie Empirie nachweisen konnten mit irgendwelchen Passanten, wo wir im Winter irgendwie da uns den Arsch abgefroren haben. Aber lustig, dass es von da erst kam. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und über was sprechen wir denn heute?
Das ist dir überlassen. Du hast mich in deinen Podcast eingeladen, nicht ich in meinen.
Genau, also wir sprechen heute ja im Endeffekt über das Thema generell Conversion-Optimierung und natürlich E-Commerce-Shops, aber dann natürlich auch in Bezug, was ist da der Kontext zu Performance-Marketing und auch im Endeffekt auch zum Affiliate-Marketing. Und wo ich da eigentlich mal immer so anfange, so wie siehst du jetzt auch gerade bei euren Kunden so den Status quo im E-Commerce? Also siehst du auch, dass, sag ich mal, viele einfach mal den Pain haben, irgendwie sinkt eine AOV, Conversion Rate sinkt, weil jetzt natürlich auch gerade irgendwie die wirtschaftliche Situation in Deutschland immer schwieriger wird? Oder wie sind auch, sag ich mal, die Anfragen, die ihr gerade reinbekommt?
Also ich sag dir ehrlich, ich bin, glaube ich, tagtäglich auf Statistiker und warte auf diese Statistikauswertung, was denn gerade mit E-Commerce genau passiert.
Ja.
Wissen tun wir es nicht, Hypothesen haben wir. Hypothesen haben wir, glaube ich, alles. Es ist Krieg auf der Welt. Die Kosten, wenn ich Kunden von uns frage, die Kosten, um Ware von dem Ausland hierher zu transportieren, sind enorm gewachsen, enorm gestiegen. Bedeutet, es muss alles auf das Produkt umgehäuft werden. Bedeutet dann auch wieder, dass wir in Deutschland oder besser gesagt Dachraum dementsprechend billig haben, also günstig haben wollen, aber high quality. Das wissen wir und das verändert sich halt gerade einfach, dass es ziemlich teuer ist und trotzdem gar nicht die geilste Qualität hat. Ich glaube, das ist A ein Faktor, dann B ein Faktor, habe ich schon erwähnt, Krieg und Co. Das ist gerade eine schwierige Situation, Inflation und alles drum und dran spielt sich bestimmt darauf ein. Wie es darauf einwirkt, I don't know, ob es eine richtige Korrelation gibt, weiß ich nicht, aber wie gesagt, es sind Thesen. Konsumerverhalten allgemein verändert sich, weil Menschen immer schneller werden und die Werbung, also es wird immer einfacher für jeden da draußen Werbung zu schalten. Das bedeutet auch, dass das Angebot ziemlich hoch wird, die Nachfrage immer kleiner. Bedeutet, mehr Angebote streiten sich um die Nachfrage und nicht die Nachfrage streitet sich um Angebot, was eigentlich die Formel für ein Marktverhalten ist. Aber mittlerweile haben wir das ja so durchbrochen, weil jeder ohne Ausbildung und ohne Zertifikat einfach einen E-Commerce-Store hinhauen kann, wie er Lust hat. Deswegen, Lösungsansatz für diese These wäre schon direkt, vielleicht von der IHK irgendwie so ein Prüfungskomitee zu haben, dass man eine Ausbildung dafür braucht, um das ganze Gewerbe anzumelden. Fände ich mal, sollte es mal geben zu 2027, 2028, dass es da entsprechend eine Ausbildung gibt, weil es gibt zu viele Produkte, die A, Schrott sind, sagen wir mal so, und B, zu teuer und C, gar nichts auf dem Markt zu suchen haben, aber halt einfach Geld von A nach B transportieren, weil der Kunde ein Lösungsversprechen erhält und der Verkäufer das Lösungsversprechen irgendwo manipuliert. Und das finde ich ziemlich schade, dass sich E-Commerce in diese Richtung hin entwickelt. Aber sonst positiv, ey, immer mehr Gründer, immer mehr Leute, die Bock haben, irgendwas zu machen. Es ist einfacher, was zu starten und das ist so meine Meinung zu E-Commerce gerade.
Aber das bedeutet ja auch auf der anderen Seite, auch was du gerade auch gesagt hast, gerade ist spezifisch auch auf Online-Marketing bezogen. Also es ist ja eigentlich immer einfacher, Werbung zu schalten. Das heißt, dadurch natürlich auch, dass das Angebot steigt, steigen natürlich auch auf der anderen Seite die Kosten. Siehst du denn jetzt, sage ich mal, auch gerade in eurem Alltag, dass sich dann auch mehr Leute nicht nur, sage ich mal, darum Gedanken machen, wie die Leute Kunden oder potenzielle Kunden in den Shop reinbekommen, sondern dass auch jetzt auch mal, sage ich mal, so ein Shift dahin geht zu sagen, hey, wenn die dann wie mir im Shop sind, muss ich die ja auch im Endeffekt führen dazu, dass es dann eigentlich zum Abschluss kommt, weil im Nachhinein ist es ja am Ende in einem Shop irgendwie das 3% vielleicht konvertieren.
Ja, das ist das Problem. Also es ist zu viel Angebot und die Nutzer lernen mittlerweile. Also wie lange gibt es Werbeanzeigen schon? Und die Werbeanzeigen erhöhen sich immer mehr und mehr. Also mittlerweile ist ja so, dass du nach jeder zweiten Story schon eine Werbung hast. Wie viele Produkte nimmst du wahr? Wie viel hast du denn Bock wahrzunehmen? Weil mittlerweile hat sich das Gehirn bestimmt auch schon daran gewöhnt, Stories mit Werbung auszublenden. Hook und Co., also UGCs wissen wir ja, großer Hebel in der Optimierung der Ads, es irgendwie hinzubekommen, eine Hook zu haben, die nicht auffällig ist, dass man eine Ad ist. Aber trotzdem, der Markt ist überfüllt und selbst wenn man es hinbekommt, dass der Nutzer dranbleibt und sich die Ad anschaut, dann ist immer die Frage, braucht er das Produkt? Weil dann unterscheidet man zwischen rational und irrational. Also ist es jetzt eine rationale Entscheidung oder eine irrationale Entscheidung? Meistens ist es irrational. Bedeutet, wir kriegen den Kunden durch Emotionen. Dann haben wir den durch die Emotionen, dann fragen wir uns natürlich andere Fragen. Kann man diesen Anbieter vertrauen? Gibt es das Produkt auf Amazon? Wenn es das nicht auf Amazon gibt, kann ich diesen Anbieter und diesem Shop vertrauen? Bringt das Produkt was? Was für Garantien habe ich? Kann ich zurückschicken? Wer ist im Impressum? Wir sehen immer mehr, dass unsere ganzen Google Analytics-Auswertungen anzeigen, dass immer mehr Leute wissen, dass die in Impressum gehen müssen. Also wenn man sich Daten von 2020 anschaut, da ist fast keiner aufs Impressum gegangen. Mittlerweile gehen 20-30% schon vor ihrem Kauf einmal aufs Impressum. Und das bedeutet schon hart was, wenn normale D2C-Customer aufs Impressum gehen müssen.
Aber das heißt, auf der einen Seite siehst du jetzt auch den Aspekt, dass, sag ich mal, der Kunde dann auf den Shop kommt. Also ne, normalerweise war ja so, ich aus meiner Marketersicht, ich habe ein Werbeversprechen gemacht, jemand auf eine Ad geklickt, dann habe ich ihn im Shop und dann muss ich ihn eigentlich ja nur noch konvertieren. Aber das, was du jetzt auch gerade sagst, und das ist auch sehr, sehr spannend, gerade das Thema, dass 30% ins Impressum gehen, dass eigentlich dann, auch wenn die im Shop sind, eigentlich dann nochmal, sag ich mal, die Denke kommt, hey, Variante A, kann ich dem Shop vertrauen? Variante B, kann ich es vielleicht sogar bei Amazon kaufen, weil ich da wenigstens Sicherheit habe, dass mich Amazon einigermaßen covert, wenn irgendwas sein sollte? Das heißt, es geht gar nicht mehr alleine nur um das Thema, den Pain oder, sag ich mal, das Verlangen des Kunden zu bekommen, das Produkt zu kaufen oder das Produkt haben zu wollen, sondern es geht auch vielmehr darum, dass das Gesamtpaket dann stimmt.
100%, also Gesamtpaket, ich glaube, ich würde sogar nur sagen Trust. Also als allererstes ist es Trust. Kann ich dieser Brand vertrauen, weil immer mehr Leute haben für das gleiche Problem eine andere Lösung. Der eine tut halt für Haarausfall ein bisschen Ashwagandha mehr rein und der andere halt Vitamin C. Aber eine Kapsel ist es ja trotzdem am Ende des Tages. Aber welche Kapsel ich vertraue, das ist halt immer der Frage A vom Gefühl und B vom Momentum. Also will ich in dem Moment kaufen? Ja. Vertraue ich der Brand? Ja. Und dann folgt der Kauf. Mhm. Dann gibt es ja auch noch, okay, ich möchte gerade nicht kaufen, interessiere mich für das Produkt, vertraue der Brand, aber kaufe nicht. Dann gibt es ja auch, ey, ich möchte gerade kaufen, aber vertraue der Brand nicht.
Ja, das merken wir zum Beispiel auch ganz, ganz interessant bei einigen, gerade die 2C-Brands, die halt enorm stark in Push-Kampagnen sind, gerade über Meta, dass halt einfach allein diese Suchanfragen automatisch korrelieren, irgendwie Brand-Erfahrung, Brand und ja, im Endeffekt Trustpilot oder weißt du, solche Sachen, wo wir dann einfach immer mehr darauf hinausgehen, auch zu gucken, wie kann man gerade auch Social Proof aufbauen mit Publishern, die halt auch dazu führen, dass im Endeffekt auch man dem Markt mehr vertraut, weil du hast es ja gerade vollkommen einfach gesagt. Es war, glaube ich, noch nie so einfach, aktuell zu sourcen und parallel irgendwie einen Webshop aufzubauen mit Shopify.
Easy. Ja, das ist super easy. Also meine kleine Schwester könnte es mittlerweile.
Und wo siehst du denn jetzt auch gerade, wenn wir da hingehen? Weil du meintest ja, euer Fokus im UX-Design ist primär der Shop oder ist es auch die Kommunikation, sage ich mal, in den Kampagnen per se selbst?
Boah, geile Frage. Ja, für viele AB-Testing-Agenturen wäre das jetzt nicht interessant. Für uns ist es super interessant, weil wir auch Landing-Pages bauen. Bedeutet, wenn wir den Funnel davor verstehen, können wir den Funnel danach optimieren. Und wenn ich das Wort Funnel schon erwähne, dann versteht man ja, Tunnel bedeutet, ich muss schon wissen, von wo der Traffic kommt. Ich unterscheide super gerne zwischen kalten Usern und warmen Usern, weil man, es ist ja super logisch, warme User sind User auf Google zum Beispiel, die ein Problem eingeben und dann die Lösung bekommen. Oder warme User sind, die Leute geben die Brand ein und gehen auf die Brand. Kalte User sind Leute auf Facebook, die eigentlich gerade die Story von der Ex-Freundin anschauen wollen und dann auf einmal sehen, okay, Haarausfall hier gelöst, lest dir diesen 7-seitigen Bericht durch und kauft dann zufällig mein Produkt. Das ist halt super kalt und wenn ich von kalt rede, meine ich wirklich Gletscher kalt. Und wenn man das da hinbekommt, dann den Kunden dazu zu bringen, okay, A, ich werde mir meinem Problem bewusst, fuck, ich habe dieses Problem. Und dann B, ja, du möchtest dieses Problem lösen. Und dann C, okay, ich investiere Zeit darin. Und dann D, okay, ich kaufe es jetzt. Also wenn man so einen Funnel hinkriegt, dann Respekt an alle, die das ohne Agenturen oder ohne externe Expertise hinbekommen haben, weil das ist nicht einfach, wenn man das jetzt so Step by Step hört.
Hi, hier ist Navid. Ich freue mich, dass ihr unseren Podcast hört. Ich würde euch gerne bitten, teilt diesen Podcast mit so vielen Leuten, die ihr kennt, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Auf der anderen Seite, subscribed us und schreibt eine Review über uns, damit wir einfach noch mehr Reichweite bekommen. Es ist eine grandiose Reise, die wir mit euch gehen. Vielen lieben Dank. Ciao, euer Navid. Aber das heißt auch per se, es geht danach auch in der Thematik, also gerade gehen wir mal wieder von dem gletscherkalten Menschen aus, der eigentlich sich irgendwie die Story von seiner Ex-Freundin angucken möchte. Das heißt, auf der einen Seite ist es dann so, dass ihr euch dann den kompletten Funnel anguckt, auch wahrscheinlich damit Pre-Landern arbeitet, um sie halt wenigstens irgendwie aufzuwärmen.
Ja.
Und ist das aber, sage ich mal, auch, weil ich, also auch immer, wenn ich auch mit Kunden rede oder mit potenziellen Kunden, frage ich immer so, ja, wie sind eure Meta-Kampagnen? Arbeitet ihr mit Pre-Landing-Pages oder arbeitet ihr einfach nur, schickt ihr den Thread in den Shop rein? Mhm. Auf irgendwie, weißt du, auf die Homepage oder auf die Produktseite? Und ich finde, dass da halt ein enormer Shift stattfindet. Bei einigen, also klassischen, also wirklich Marken, die schicken halt zum Teil noch immer irgendwie in den Shop, aber viele arbeiten halt auch mit Pre-Landern, um gerade diese kalte Audience halt auch irgendwie aufzuwärmen. Wie siehst du das gerade bei euch?
Super wichtig, also was bei uns super gut funktioniert, eine der bestperformendsten Seiten, die wir auch immer am Anfang der Zusammenarbeit aufbauen, sind 7 Reasons Why Seiten. Also 7 Gründe, warum du mit unserer Brand interagieren solltest oder warum du dieses Produkt brauchst oder warum wir die Lösung sind für das, was du benötigst. A, intensiviert das den Kunden zu wissen, was deine Aufgabenstellung ist. Also du sagst 7 Gründe, warum, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, 7 Gründe, warum du unsere Babytrage brauchst. Dann bringst du den Kunden dazu zu wissen, ich lese mir jetzt 7 Gründe durch und nehme mir die Zeit, also ich werde jetzt investieren darin, diese 7 Gründe mir durchzulesen. Schickst du den Kunden einfach kalt auf irgendeine Seite, denkt er sich, hä, möchte ich gerade gar nicht machen, ich möchte eigentlich weiter die Story meiner Ex-Freundin sorgen. Aber kriegst du ihn dazu, schon vorher den auszumerzen, vielleicht sind die CTRs auf Facebook nicht so geil oder auf Instagram, aber dafür ist die Conversion mit dem Nachhinein geiler. Viele optimieren immer erst für die Ad, aber wenn du eine geile CTR hast, aber danach einen scheiß Funnel, dann bringt sie auch nichts. Deswegen lieber vorher Bescheid sagen, was erwartet dich jetzt und dann die Erwartung einhalten, 7 Gründe vorlesen und dann hast du den Kunden.
Aber das heißt auch, also mal auch aus der Prämisse, die du gerade meintest, weil du meintest ja gerade ein Problem lösen.
Genau.
Dass das irgendwie ein Pain haben. Mal Hand aufs Herz, ich glaube im D2C-Bereich oder auch generell, glaubst du eigentlich, dass man es immer schafft, auch ein Pain zu definieren, irgendwas, was den Kunden so triggert, dass er sagt, ah, okay, ich will mir das mal angucken, ich will mir das mal durchlesen? Weil es gibt ja im Endeffekt, also viele Produkte, also sei es jetzt auch, wenn wir uns Babytragetasche reden, das sind ja Substitutionsgüter. Du hast ja davon ja 1000 verschiedene auf dem Markt.
Ja, aber welcher von denen auf dem Markt gibt dir das Problem als erstes into the face?
Das ist eine sehr gute Frage. Und die Frage ist, ich meine, gut, bei einer Babytragetasche würde ich sagen, hast du halt auch einen gewissen Pain. Aber sag ich mal, wenn du jetzt mal von der Seife ausgehst, ist es dann wirklich so, was du ja auch gerade am Anfang meintest, ist es so, dass wir ein Problem lösen oder ist es die Aufgabe jetzt gerade, und das ist, glaube ich, auch das, was du meintest, was dann schade ist, dass wir versuchen, uns was zusammenzureimen, um ein Problem zu lösen, was es vielleicht gar nicht gibt oder für was auch, sage ich mal, auch solche Produkte gar nicht da sind.
Ja, also aus Customer-User-Sicht sage ich immer, wir versuchen uns doch so oder so immer ein Problem ins Leben zu setzen. Also natürlich ist eine Seife kein Problemlöseprodukt, aber wenn jemand dir 7 Dinge aufzählt, die eine Seife lösen kann, dann glaubst du das. Nummer 1 aus User-Sicht und Nummer 2 aus Händler-Sicht, ja, er muss ja seine Seife irgendwo verkaufen. Er hat sie jetzt ja eingekauft. Irgendwo muss er die jetzt versuchen zu verkaufen. Und ohne Unique Selling Point kriegst du die Seife halt nicht verkauft. Ja, natürlich Emotions first durch Ästhetik und Co. Aber das ist auch ein Unique Selling Point, dass die Seife gut aussieht. Also hast du schon mal einen Grund von den 7.
Okay. Das ist auch für dich, glaubst du, ist auch einer der Hauptpunkte, dass man sich halt genauer einfach mal, also bestes Beispiel, irgendwie die 7Y. Was hast du noch für Beispiele, die man auch noch weiter spinnen kann, um einfach auch gerade mal, sag ich mal, am Anfang des Funnels, weil das ist ja rein theoretisch am Anfang des Funnels, auch noch weiter irgendwie die Leute aufzuwärmen?
Eine Behauptung kann man bringen, also eine Behauptungspage nennen wir das. Also keine Ahnung, letztes Mal habe ich eine Seite gesehen, die heißt, mir fällt der Name nicht ein, aber das war eine Vibrator-Werbung und da stand, du wirst den besten Orgasmus deines Lebens haben. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist halt eine Behauptung. Und dann liest du dir das halt auch durch. Und dann hast du eine ewig lange Seite, wo die Behauptung dann widerlegt. Warum können wir diese Behauptung nennen? Hier sind die x Gründe, warum. Aber das würde ich immer als zweite Position sehen. 7 Reasons Why Seiten sind für mich an erster Stelle warum, weil du kannst auch 7 Ad-Sets bauen. Und ich habe ja gesagt, Direct Response, also man sollte eine direkte Antwort liefern oder seine Erwartung einhalten. Wenn ein Kunde eine Erwartung hat, sollte man die einhalten. Wenn du jetzt 7 Ads hast mit 7 Behauptungen, könntest du trotzdem die 7 Reasons Why Seite nehmen, weil einer von diesen 7 Reasons ist die Behauptung von der einen Ad. Also hast du 7 Ads und nur eine Seite.
Ja, das macht es auf jeden Fall sehr einfach.
Das macht es auf jeden Fall sehr einfach, da dementsprechend Gas zu geben und direkt zu starten.
Also, und damit ich das verstehe, dann, okay, dann bist du auf der 7Y-Seite und von da aus gehst du danach, was wir da natürlich auch die Möglichkeit hätten bei Shopify, dann gleich unten irgendwie ein Bundle-Angebot oder verlinkst du dann den Shop? Wie wäre dann, sag ich mal, wenn wir jetzt mal die Augen zumachen und du sagst, was ist so der ideale Funnel, wie geht's denn da weiter?
Also das würde ich immer AB testen, weil das ist von Case zu Case unterschiedlich. Also ich hatte bis jetzt noch keine That's-It-Situation oder okay, das ist Best Practice oder Proof Concept. Es gibt entweder die Möglichkeit direkt in Checkout, es gibt entweder die Möglichkeit auf die Collection-Page, weil Produktsortiment groß, man muss sich erstmal entscheiden. Oder es ist das Produkt ist direkt die Lösung, also man hat nur eine Lösung, also ein Produkt, dann auch die Product-Page oder direkt in den Checkout.
Okay.
Dafür gibt es keine Antwort, muss man austesten.
Und man, wie siehst du das jetzt auch gerade? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du meinst es ja gerade, das eine ist jetzt, sag ich mal, klassische irgendwie CTR vom Banner oder von im Endeffekt UGC-Content, dann auf den Prelender. Auch gerade mal, wenn man solche Seiten für sich selber baut, wo ist für dich auch da die Benchmark zu sagen, okay, das sind dann irgendwie Click-Through-Rates oder auch Add-to-Basket-Rates, wo du sagen würdest, das ist eine gut optimierte Seite?
Reden wir jetzt von PDP direkt oder Landingpage 7 Reasons?
7 Reasons.
Okay, 7 Reasons liegen wir irgendwo zwischen 4 und 6%.
Ja.
Das ist so mein Benchmark. CTR kann ich dir leider nicht sagen, weil ich schalte die Ads nicht.
Nee, klar, ich meine jetzt aber auf eurer Seite.
Genau.
4 bis 5%.
Aber was wichtig ist, ist am Ende gar nicht diese, das auch, die 4 bis 5%, aber um zu gucken, ob das ein proven Concept ist, also ob man diese Landingpage wirklich durchziehen sollte, ob sie ein Money-Making-Generator sein wird, erkennt man daran, wie lange man scrollt. Also wenn die Bounce Rate, also wenn man mit Clarity oder mit Hotjar mal drüber schaut, und man sieht, die Bounce Rate ist relativ am Anfang der Seite, vor dem ersten Grund. Dann wechseln sofort, weil das bringt da nichts, weil die Leute lesen sich das nicht durch. Aber wenn man merkt, der rote Bereich geht bis in die Mitte, bis zum Reason 3, 4, dann kann man immer nachoptimieren, indem man sagt, okay, ab Reason 4 ist eine große Bounce Rate, bedeutet, der Grund 4 ist wahrscheinlich uninteressant. Oder wir verkürzen die Seite nur auf 3 Gründe. Vielleicht funktioniert es dann. Also dann muss man nachjustieren.
Okay, das ist aber rein theoretisch. Man könnte per se noch mit der Seite weiterarbeiten. Man muss dann einfach nur noch...
Genau. Außer die bouncen direkt auf ganz oben im Hero, dann brauchst du gar nicht weitermachen.
Und würdest du, arbeitet ihr, sag ich mal, auch was die Prelender angeht, nehmen wir mal als bestes Beispiel mit bei Shopify, arbeitet ihr dann mit eigenen Pages von Shopify oder arbeitet ihr mit Prelanding-Tools?
Also wenn jemand mit uns arbeitet, ist er natürlich ein bisschen größer vom Scale her. Da bauen wir immer ganz explizite Landingpages und auch durchdachte Landingpages. Die machen wir auch mit User Experience Research und schauen uns Konkurrenten an und Co. Und Google-Ergebnisse schauen uns an, von wo kann der Nutzer kommen, wie kann sich der Nutzer fühlen und was müssen wir ihm beantworten auf der Seite oder welche Trust-Elemente müssten wir ihm geben. Aber was man sich gerne anschauen kann, ist AG1, die machen es relativ gut. Und wenn man selber bauen will, ich würde einfach die Standard-Sections von Shopify nehmen und that's it. Links-Rechts-Sections nennt sich das.
Okay.
Left-Aligned und Right-Aligned. Fertig.
Aber du meintest doch gerade, das fand ich sehr, sehr spannend. Eigentlich gerade am Anfang meintest du ja, hey, es ist für euch super wichtig zu wissen, woher der Traffic kommt.
Ja, 100%.
Und ich meine, klar, du hast ja im Endeffekt auch, sag ich mal, so Hauptkanäle, sei es irgendwie, keine Ahnung, Meta oder TikTok oder Native. Aber du hast natürlich auch, sag ich mal, auch kleinere Kanäle, aber volumentechnisch auch wie wir im Affiliate-Bereich, wo du natürlich auch das Thema hast, dass du unterschiedliche Publisher-Typen hast.
Mhm.
Kriegt ihr dann halt, sag ich mal, auch wirklich, sag ich, ein Briefing, wo per se ihr auch eine Auflistung der einzelnen Kanäle und auch der einzelnen Werbemittel bekommt? Oder sag ich mal, in einer idealen Welt wäre das so? Oder konzentriert ihr euch auf den Hauptkanal?
Also A, sehe ich das durch Google Analytics und Shopify, von wo der meiste Traffic kommt oder Shopware oder wo auch immer. Wir haben darauf einen Blick, von wo der Traffic kommt. Dementsprechend können wir die ersten Maßnahmen ja irgendwo selber auch entscheiden. Das machen, wir nennen das auch UX-Puzzle. Da entscheiden wir am Anfang der Zusammenarbeit, also wir haben ein Big Picture und wir entscheiden, welche Puzzleteile als erstes gesetzt werden. Und wenn ich sehe, der meiste Traffic kommt durch Google, dann fangen wir natürlich mit den Maßnahmen an, die für Google am gerechtfertigsten sind. Und das sind am Ende des Tages Vergleichsseiten oder direkt Vergleichs-Landing-Pages oder direkt der Traffic auf die Collection-Pages, dass man sich direkt entscheiden kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel da steht Facebook und Instagram, dann fangen wir direkt an mit der Seven Reasons Why-Seite, um da nochmal dazu gegenzuspielen. War das deine Frage?
Ja, das ist nochmal eine Frage, vollkommen richtig. Okay. Das heißt aber rein theoretisch geht die dahin auch, also sag ich mal, wie kalt oder wie warm der Traffic ist. Das heißt,
genau,
wenn wir klassisch schon irgendwie Search-Kampagnen ausgehen, wo du halt relativ warm bist oder auch, sag ich mal, auch Shopping-Kampagnen, dann ist es auch wahrscheinlich eher so, dass sie dann einfach auch direkt aufs Produkt leitet.
Ja.
Oder im Endeffekt, wenn es jetzt Brand ist, wahrscheinlich dann auch eher in den Shop. Aber wenn ihr halt im Endeffekt wirklich kalte Audience habt, irgendwie wo Push ist, dann ist es halt einfach so, dass ihr mit den Pre-Ländern arbeitet.
Wenn der Kunde das will, ja. Also wenn die Conversion Rate auf der PDP super stark ist, dann muss man sich nochmal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist. Dann kann man ja testen. Aber wenn der Test ergibt Pre-Landing-Page, dann Pre-Landing-Page durchoptimieren die ganze Zeit.
So klein für so kleine PDP ist im Endeffekt dann die Produkt-Page, oder?
Ja.
Auch für unsere Hörer, die zum Teil nicht so tief in der Materie drin sind. Okay, und wenn du mal sag mal davon ausgehst, also nur, weil ich finde immer so Benchmarks eigentlich ganz cool, um einfach mal auch zu wissen, wo steht gerade jemand?
Mhm.
Wenn du mal gerade im D2C-Bereich, klassische P2P oder auch klassischer Shopify-Shop, ich weiß, dass es super broad ist. Ne? Und es hängt dann natürlich auch immer ab, wie der durchschnittliche AOV ist. Dementsprechend ist natürlich auch irgendwie die Conversion Rate. Aber wo würdest du denn sagen, was ist so ein Industriestandard für dich, wo du sagst, hey, nehmen wir mal ein bestes Beispiel, Haltezeiten, Bounce Rate und vielleicht auch eine Conversion Rate im Shop, wo man sagen müsste, hey, da sollte man eigentlich Stand heute Ende 25, Anfang 26 sein. Sonst kann man eigentlich ganz dringend entweder Conversion-Optimierung machen oder am Ende sagen, man sollte vielleicht doch irgendwie bei Amazon verkaufen oder einfach vielleicht erstmal zu IHK gehen und ein Zertifikat machen.
Oder Inselverfahren direkt.
Genau.
Bounce Rate ist ganz klar unter 60%. Also die sollte auf jeden Fall, muss unter 60% liegen. Alles über 60% ist, da muss schon irgendwas, da muss das Produkt super uninteressant sein. AOV sollte irgendwo ab 50, 60 Euro liegen. Allein aus Advertisement-Problemen, weil wenn du kein Geld zur Verfügung hast, um Ads zu schalten und unprofitabel ist, dann brauchst du das Business nicht weitermachen. Und Facebook bist du irgendwo beim CAC, Customer Acquisition Costs, bei so 20 bis 25 Euro, manchmal 30. Und dann hast du ja noch Marge und dann ein Produkt und. Also das, ich glaube, ein Paid Advertiser könnte die Frage besser beantworten, aber ich denke, 60 Euro sollte man schon liegen. Genau.
Und was die Conversion Rate angeht?
Und Conversion Rate, wenn man diese zwei KPIs hat, dann liegt die Conversion Rate irgendwo bestenfalls zwischen 1,5 und 5%. 5% ist relativ gut, kann aber auch für, deswegen hast du auch gerade gesagt, broad, kann aber auch schlecht sein, die 5%. Aber 1,5 kann auch super gut sein. Also wenn du Solarpaneele verkaufst und 1,5% hast, dann ist das geil.
Ja.
Aber wenn du, gehen wir jetzt mal davon aus, Standard-E-Commerce-Produkt, einfach Skincare, dann liegst du irgendwo zwischen 1,5 und 5% solltest du auf jeden Fall liegen.
Wow, der erste Teil war grandios. Ich habe so viel von Anas gelernt. Ich hoffe ihr auch. Wenn es zu schnell ging, einfach normal hören. Ich kann es jedem nur empfehlen. Markiert euch schon in 2 Wochen den zweiten Teil mit Anas. Da geht es nochmal weiter. Vielen lieben Dank, euer Navid.